Hallo und guten Morgen, mein Name ist Thies Holst. Ich bin in der Altersteilzeit und möchte Ihnen hiermit einen schönen Gruß für den Sonntag, den 2.6. schicken. Und morgen wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Und jetzt erstmal gute Unterhaltung mit der Episode 180.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen an diesem ersten Sonntag des Monats. Am Ende der Woche gibt es bei Hamburg am Morgen immer ein bisschen mehr als nur Hamburg. Wir checken die sogenannte große Politik. Was macht die Ampel? Wie ist der Streitpegel? Was sind die prägnantesten Aussagen aus dieser Woche? Die Bewertung nimmt in bewährter Form unser Chefredakteur vor, nämlich Lars Haider. Und ich kann schon mal eine Frage ankündigen, bei der ich sehr gespannt bin, wie die Antwort von Lars ausfällt. Stichwort Frieden. Wir starten jetzt. Guten Morgen, Lars, und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Podcast zurück. Du warst ja die ganze Woche da. Schön, dass du da bist. Sag mal, dieses Top-Ereignis, zumindest was den Staatsbesuch angeht, ich fand das schon ziemlich ungewöhnlich in dieser Woche, Emmanuel Macron, dass der so gefeiert wurde. Was glaubst du, woher kommt das, dass wir Deutschen so sagen, Emmanuel Macron ist so eine heiße Nummer?
Erstmal sind wir höfliche Gastgeber, und wenn ein ausländischer Staatsgast kommt in Deutschland, wird er in der Regel ja freundlicher und höflicher empfangen als ein deutscher Politiker, der auch permanent hier zu sehen ist. Und dann ist natürlich Macron jemand, der in seinem ganzen Auftreten, mit seinem Charisma, mit der Art zu reden, bis hin zu seiner Frau, was ganz anderes ist, als was man in Deutschland gewöhnt ist. Und wenn dann so jemand in Dresden so eine große Rede hält, mit viel Pathos, dann ist es natürlich einfacher, auch mal zuzujubeln, weil man die Leidenschaft spürt und mitgerissen wird. Und das ist etwas, glaube ich, was die Deutschen am Ende auch mögen, was sie aber von ihren einheimischen Politikern in der Regel nicht bekommen.
Ist vielleicht eine theoretische Diskussion, aber Macron hat ja so einiges, was vielleicht Scholz fehlt. Oder sagst du einfach, Macron verkauft sich nur besser und der lebt halt viel Ego und auch ein bisschen Eitelkeit aus? Das sind ja genau die beiden Punkte, finde ich, die Olaf Scholz zum Glück vielleicht auch abgehen.
Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ego von Olaf Scholz kleiner ist als das Ego von Emmanuel Macron. Und ich würde sagen, dass beide, glaube ich, auch im Kontakt miteinander den anderen schon spüren lassen, dass sie glauben, dass sie es eigentlich besser wissen. Also das geht auch gar nicht anders, wenn du an der Spitze der beiden größten Länder, wichtigsten Länder Europas stehst. Der Unterschied ist einfach, glaube ich, persönlicher Natur. Macron ist halt jemand, der wirklich, wie viele Franzosen, ja viel so über Körperlichkeit, über Nähe kommt. Ne? Ich weiß nicht, ob du diese Szene gesehen hast, als er das erste Mal vom Kanzleramt jetzt vorfuhr und er stieg aus dem Auto so ganz behende und ging auf Olaf Scholz zu und machte eigentlich so eine Bewegung, dass man dachte, er will ihn umarmen. Ja, Scholz reagierte darauf nicht, rückte er zurück. Macron erwischte ihn am Arm, ne? Mhm. Und Scholz tickt ihn dann auch so an. Also Das ist ein ganz anderer Typ von Politiker, ein ganz anderer Typ von Mensch. Und das ist natürlich, weil der so Empathie ausstrahlt, weil viel Emotionen bei dem Spiel sind, erreicht er damit die Menschen natürlich viel, viel leichter als so ein eher trockener, sachlicher, nüchterner, unemotionaler Olaf Scholz. Glaube ich, das ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden. Ansonsten sind sie beide, glaube ich, sehr von sich überzeugt. Da muss man sich keine Illusion machen, dass da einer besser ist als der andere oder schlechter. Man muss von sich überzeugt sein, wenn du Kanzler oder Präsident werden willst. Alles anders geht es ja gar nicht.
Wenn man mal auf das große Ganze guckt, Lars, deine Einschätzung, warum vielleicht auch gerade jetzt in diesen heutigen, schwierigen Zeiten so viele Krisen hier, die auch von Europa oder die auf Europa ausstrahlen, warum ist diese deutsch-französische Freundschaft A so wichtig und B, warum ist diese Freundschaft, ich sag's mal, vielleicht korrigierst du mich, eher auf Status kompliziert gestellt?
Also, warum ist sie so wichtig, ist ja ganz einfach zu erklären. Es sind die beiden größten, wichtigsten Länder in Europa, die versuchen müssen, dieses Europa zu einen. Und auch nach außen hin. Also wenn die beiden größten europäischen, wichtigsten europäischen Länder sich zerstreiten, dann wird es schwierig, sozusagen in Europa nach außen das Gefühl zu geben, jawohl, die stehen zusammen. Ne? Was sollen dann die kleineren Länder dazu sagen? Und dann das deutsch-französische Verhältnis, ich habe mich da auch nochmal vergangene Woche mit beschäftigt. Man denkt ja immer so, es war früher so viel besser, aber erinnert dich daran irgendwie, war das so viel besser tatsächlich? Oder haben die anderen Kanzlerinnen und Kanzler, Ausnahme Angela Merkel, es nicht einfach besser verkauft? Ne? Also es gab, glaube ich, Kohl und Mitterrand, die waren, glaube ich, dicke Freunde. Aber alle anderen haben sich so zusammengerauft und haben irgendwie über Symbole versucht, immer nach außen zu zeigen, Die Deutschen und die Franzosen stehen zusammen. Wir sind jetzt, glaube ich, an einem neuen Punkt angelangt, weil in der Politik und gerade in der Außenpolitik halt Symbole so, so wichtig sind. Und da habe ich jetzt mit mehreren Leuten aus Frankreich gesprochen und mit Leuten, die sich mit Frankreich auskennen, die sagen, wisst ihr, die Franzosen nehmen euch Deutschen so ein bisschen übel, dass der Scholz den Macron nach außen hin behandelt wie jeden anderen Staatsgast auch. Dass man eben nicht mehr das Gefühl hat, wenn eine große Krise ist, rufen die in Berlin zuerst in Paris an, sondern wenn eine große Krise ist, rufen die in Berlin zuerst in Washington an. Und das mögen die Franzosen halt nicht. Und das ist halt so wichtig, dass man, glaube ich, auf so kleine Feinheiten achtet. Und da ist viel Symbolik dabei. Und wir wissen ja alle, Olaf Scholz hält nichts von Symbolpolitik, findet sie überflüssig in der Politik insgesamt. Und das macht das deutsch-französische Verhältnis halt so schwierig. Man würde sich da wirklich so eine große Männerfreundschaft wünschen. Ich glaube einfach, dass in der Symbolik früher zum Beispiel das Verhältnis von Macron und Wladimir Putin, das war so das, so was man verstand, diese Bilder, ne? Als Macron noch dachte, dass Putin ein Freund Europas ist. Das ist es, glaube ich. Also das ist so ein bisschen, dass die deutsch-französische Freundschaft darunter leidet, dass man ihr nicht ansieht, dass sie eine Freundschaft ist.
Das ist so.
Auch wenn es vielleicht hinter den Kulissen alles gar nicht so schlimm ist.
Ja, weil du eben sagst, in der Diplomatie oder in der Politik geht tatsächlich viel über Symbolik und Olaf Scholz steht da ja so gar nicht drauf, aber ich erinnere mich immer daran, wenn ein wichtiger Staatsmann oder Staatsfrau ein neues Amt übernimmt oder vielleicht sogar in Deutschland der Kanzler wechselt, dann ist ja oft die Meldung in der Tagesschau zum Beispiel oder auch in den Zeitungen, seine erste Auslandsreise geht, aber wohin geht sie? Und das ist tatsächlich wichtig, ist ein Statement, dass man sagt, ich fahre als erstes nach Washington oder halt eher nach Paris.
Das muss man sagen, das war ja so. Scholz erste, das ist, glaube ich, auch ein ungeschriebenes Gesetz für einen deutschen Kanzler. Die erste Auslandsreise geht immer nach Paris. Immer. Das war auch bei Scholz so. Ich glaube, der ist am 8. Kanzler geworden. Ah, ich weiß deswegen, wir hatten irgendwie noch irgendein Gespräch und irgendwas vereinbart oder irgendeine Sache hatte ich mit ihm vereinbart. Und dann hieß es, nee, er kann an dem Tag nicht, weil er danach gleich nach Paris muss. Aber das war alles gut. Aber seitdem hat man halt das Gefühl, dass das Verhältnis sich abkühlt. Und was natürlich neben all der Symbolik dazu kommt, dass man auch feststellt, irgendwie verfolgen die auch nicht die gleichen Ziele, ne? Also bei Macron kann man ja denken, immer starke Worte. Was ist jetzt dahinter, wenn Macron also sagt, wir müssen und die Europäer und die Hilfe für die Ukraine? Und wenn man dann guckt, wie viel Geld geben die Franzosen für die Ukraine? Wie viel Waffen liefern die Franzosen für die Ukraine? Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine nehmen die Franzosen auf? Da sind sie in all diesen drei Bereichen deutlich schlechter als die Deutschen. Dann immer diese unterschiedliche Herangehensweise. Macron, der gern mal damit spielt und sagt, ja, also müssten wir nicht auch mal mit Bodentruppen reingehen in das Land und so. Und Scholz, der das hier immer verhindern will. Nun hat es am Freitag da auch ein bisschen eine Wende gegeben, weil Olaf Scholz gesagt hat, ja, die Ukrainer dürfen auch mit deutschen Waffen Ziele in Russland angreifen. Das ist schon auch nochmal eine ziemliche Kehrtwende des Kanzlers. Aber Deutschland und Frankreich liegen halt auch in den Einschätzungen der Lage durchaus auseinander. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass das Militär in den beiden Ländern eine ganz andere Rolle spielt. In Frankreich stellt sich die Frage der Resilienz, der Verteidigungsfähigkeit und der Anerkennung des Militärs gar nicht. Hängt auch damit zusammen, dass die Atomwaffen haben, während wir ja in Deutschland gelernt haben, dass wir eigentlich im Moment gar nicht verteidigungsfähig sind und extrem angewiesen sind auf Freunde wie zum Beispiel die Franzosen.
Auf dieses Thema mit der Freigabe von Olaf Scholz, diese Kehrtwende, wollte ich gerne nochmal nachher zu sprechen kommen in Verbindung mit den Europawahlplakaten der SPD, ob das noch miteinander sozusagen zusammenpasst mit dem Wort Frieden. Aber dazu später, ich bleib nochmal kurz bei Olaf Scholz, weil das ist ja jemand, das hast du uns ja auch des Öfteren erzählt, der eine außergewöhnliche Fähigkeit hat, dass viel an ihm abperlt. Also ich hätte nicht so ein dickes Fell wie er, aber du weißt ja immer wieder darauf hin, dass der Mann sehr viel aushalten kann. Und ich sag dir jetzt auch mal, worauf ich dabei hinaus möchte. Sozusagen, ich habe mir einen Übergang gebaut. Es geht um ein Interview, das Agnes Strack-Zimmermann diese Woche, die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl der Neuen Osnabrücker Zeitung, gegeben hat. Sie gilt ja nicht unbedingt als beste Freundin des Kanzlers. Diese Einschätzung ist auch generell nicht falsch, oder? Bevor ich auf das Interview zu sprechen komme.
Nö, die beiden sind sehr stark aneinander geraten in den vergangenen 3 Jahren.
Und in diesem besagten Interview hat sie nicht nur den Kanzler kritisiert, sondern auch mit einer Wortwahl, die mich doch sehr verwundert. Ich darf das einmal wiedergeben. Man erreicht ihn nicht, weil er ein krasser Rechthaber ist. Also wir sind in der wörtlichen Rede. Nach 3 Jahren stelle ich fest, dass er geradezu autistische Züge hat, sowohl was seine sozialen Kontakte in die Politik betrifft, als auch sein Unvermögen, den Bürgern sein Handeln zu erklären. Ich bin eigentlich ein Fan von der Dame, weil sie relativ ehrlich und direkt kommuniziert. Aber kannst du sowas in der Öffentlichkeit platzieren? Also Wahlkampf hin oder her, die sitzen doch eigentlich in der gleichen Regierung. Ich finde, das geht nicht.
Nee, es ist in der Tonalität, glaube ich, wirklich angesichts der Regierungskonstellation überzogen. Inhaltlich muss man sagen, stimmt es. Also es ist ein harter, aber ich würde sagen, Olaf Scholz ist ein Besserwisser. Das ist auch nichts Schlimmes. Er weiß auch viele Sachen besser als andere. Er ist vielleicht auch ein Rechthaber. Er ist, was die emotionale Kommunikation anbelangt, da ist einfach gar nichts. Also das stimmt schon. Aber es ist was anderes, als wenn du und ich das als Journalisten sagen, als wenn das im weitesten Sinne es ist ja kein Mitglied der Regierung, ne, aber eine wichtige Person einer Regierungspartei sagt.
Aber ist das eine Aussage, die dem Wahlkampf zuzuschreiben ist? Macht das nicht besser? Aber ist das die Situation jetzt? Steht die Frau unter Druck?
Ich glaube, es ist eine Aussage, die typisch Frank Zimmermann ist, die ja auch einfach, die sagt einfach, was sie denkt in dem Moment. Und da ist es dann völlig egal, ob es über den Kanzler geht, über Markus Söder oder über dich und mich, das ist dem völlig, die spricht halt so, ich glaube, deshalb hat sie viele Freunde, aber auch viele, die sagen, oh nee, mit der möchte ich nichts zu tun haben, das ist mir ein Tick zu primitiv. Ich würde jetzt in dem Zusammenhang auch eher in dem Bereich ein Tick zu primitiv gehen. Und man muss sagen, wenn du immer so harte Töne anschlägst und immer, irgendwann nehmen die Leute es ja auch nicht mehr ernst. Genauso wie wenn du immer schreist, dann irgendwann sagen alle, ja, der schreit oder die schreit ja immer. Und du hörst ja, mir ist es gar nicht aufgefallen, dieses Zitat. Ich würde es auch nicht überbewerten, weil das ist so ihr Stil, ne?
Und an Olaf
Scholz. Kanzler prallt es eh ab. Am Kanzler prallt es eh ab.
Agnes Strack-Zimmermann, fand ich zumindest, war diese Woche nochmal leicht verhaltensauffällig. Hast du am Montag Hart aber fair gesehen? Die Sendung ist ja mittlerweile schon fast legendär. Da wirkte die Dame ziemlich aggressiv. Sie war dort zu Gast die ganze Sendung. Hast du es gesehen?
Ich habe es nicht gesehen. Ich muss das sagen, es ist so ein bisschen, ich bin ja ein großer Fan von Talkshows. Ich Luis Klamroth sehr schätze. Hart aber fair ist im Moment für mich schwierig, weil da so viele Leute sind. Und ich komme da, ich steige da, vielleicht bin ich zu alt dafür. Vielleicht brauche ich zwei, drei Leute, sonst komme ich durcheinander und weiß nicht mehr, wer was sagt. Aber ich habe es nicht gesehen, nein.
Also es war, erstens, sie war wie auf Speed, zweitens, es wurde von allen, und da hast du in dem Punkt zumindest recht, weil alle haben unfassbar durcheinander geredet. Der Moderator hatte das nicht so richtig im Griff, er tat mir dann auch so ein bisschen leid mit diesen Leuten. Ich habe selten sowas gesehen und das war auch ein Verdienst, allerdings im Negativen, von der FDP-Spitzenkandidatin. Und wir hören uns mal einen kleinen Ausschnitt an, es gibt so ungefähr wieder, was da los war.
Ja, aber Sie machen es doch schwarz oder weiß.
Nein, Sie machen es schwarz oder weiß.
Nein, Sie machen es.
Ich finde es immer interessant.
Sie sind ein Putin-Versteher und ich fasse es nicht.
Sie bezeichnen mich
aus den Opfern Täter.
Das ist ein schöner Punkt.
Das machen Sie.
Das ist ein schöner Punkt, Frau Strack-Zimmermann. Sie bezeichnen mich zum Beispiel als Putin-Versteher, weil ich eine andere Position in dieser Frage habe. Ich will Ihnen mal sagen, ich war der einzige deutsche Bundestagsabgeordnete, der im Wirecard-Skandal im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions, Egisto Ott, war, der gerade in Österreich verhaftet wurde. Währenddessen hat Ihre Partei, der Fundraiser ihrer Partei, Conny Bösch, bei Wirecard gebettet, Kontakte zu kremlnahen Unternehmern zu bekommen.
Heute Abend bei den
und
Linken
Sie haben nicht. Hier die Chuspe, mich
Sie
als Putiner zu bezeichnen. Das,
Thema,
ist doch genau, das ist doch genau das Schwarz oder Weiß, was Sie hier machen. Man kann diesen Krieg furchtbar finden.
Also, das ist ja jetzt schon anstrengend zu hören. Und das Witzige daran ist, oder nicht witzige, Lars, Fabio De Masi von Bündnis Sarah Wagenknecht, er hatte mehrfach das Wort erteilt bekommen. Strack-Zimmermann war einfach nicht zu bremsen. Und am Ende der Sendung haben alle Gäste durcheinander geredet. Also, wer sich das nicht angetan hat, hat da sicherlich gar keinen Fehler gemacht, weil das war wirklich schade. Aber wenn wir schon bei der Europawahl jetzt sind, wie ist denn deine Prognose? Was glaubst du denn, was diese Wahl tatsächlich ernsthaft bedeutet, nach dem Motto, werden sich die Parteien danach irgendwas überlegen, wenn das mit der Wahl nicht so läuft, wie sie sich das erhoffen? Oder sagst du, die Europawahl ist eher so ein bisschen lästig und man möchte das über die Bühne kriegen?
Nachtigall, ich höre dir trapsen. Du willst ja jetzt nur wieder irgendwie dazu kommen, dass dann doch die Ampel noch. Wie gesagt, da musst du jetzt ja einmal mal, die Ampel wird nicht mehr zusammenbrechen, ne?
Aber Lars, das habe ich tatsächlich ausnahmsweise gar nicht im Kopf gehabt. Weil ich denke mir, wenn man sich die Umfragen zur Europawahl anguckt, ich leite das nochmal so ein, Lars. Mhm. Das sieht ja nach dem letzten ARD-Deutschland-Trend, sieht es in Europa eigentlich genauso aus wie im Bund. 29% CDU, CSU, SPD 15, AfD und die Grünen 14, FDP 4, also da hat der Strack-Zimmermann-Effekt noch nicht eingesetzt, Bündnis Sarah Wagenknecht 6 und die Freien Wähler bei 3. Was ich damit nur sagen will, wenn das tatsächlich so kommt, wäre das ja ein Spiegelbild der aktuellen Umfragen, bedeutet das meiner Meinung nach, dass sich da hinterher was bei den Parteien tut, dass sie nochmal auch, das gilt ja dann sozusagen auch für die SPD, auch für die CDU, das ist völlig egal. Oder sagst du, die Europawahlen sind für die Parteien immer so ein bisschen, es ist wichtig, aber auch ein bisschen lästig, weil ja da teilweise auch Personal abgeschoben wird, sage ich mal, nach Europa, die man in dem Sinne in Berlin nicht mehr braucht.
Nee, ich glaube, die Europawahlen sind natürlich nicht lästig, sie sind ja total wichtig und sie bestätigen dann ja im Zweifel auch die Umfrageergebnisse und danach kommen gleich die Wahlen in Ostdeutschland, also all diese Wahlen führen jetzt dazu, dass Politiker eben, das hat interessanterweise Ricarda Lang in der vergangenen Woche in Hamburg erzählt, die Wahlen führen halt dazu, dass du als Politiker eigentlich jetzt gar keine Chance mehr hast, großartig langfristig und strategisch zu denken, sondern du musst jetzt von Wahl zu Wahl denken. Und nach der Europawahl ist praktisch schon vor den Wahlen in Ostdeutschland, die natürlich insbesondere, glaube ich, für die CDU extrem wichtig ist, weil die Ampelparteien haben da fast gar nichts mehr zu verlieren, weil sie sowieso schon als die Verlierer gelten. Während für die CDU geht es ja da um was. Insofern würde ich die Europawahl, würde ich jetzt tatsächlich in diesem Konglomerat auf dem Weg zur Bundestagswahl nur so als eine Zwischenstation einschätzen, die aber dann natürlich sozusagen zementiert erstmalig, was in den Umfragen genannt wird. Und wenn die Ergebnisse der Europawahl von denen der Umfragen deutlich abweichen sollten, dann wird es nochmal interessant. Wenn sie aber die Umfragen bestätigen, dann ist es nur so, siehst du, ist wirklich so. Und dann geht's aber nach Ostdeutschland und da, das ist ja das Entscheidende aus deutscher Sicht in diesem Jahr.
Nun haben wir in Hamburg an dem Tag ja der Europawahl auch noch die Bezirkswahlen. Für welche Partei in Hamburg würdest du sagen, sind diese Wahlen tatsächlich wichtig? Oder ist das auch so eine Geschichte, wo man hofft, dass die Wahlbeteiligung wenigstens hoch ist, aber dass sie am Ende keine Auswirkungen auf die aktuelle Politik hat? Weil ich finde, Bezirken muss es auch für uns elementar wichtig sein, für jeden Bürger zu sagen, da mache ich mit, weil das hat ja eins zu eins Auswirkungen auf mein Leben.
Ich finde, insgesamt muss es für jeden Bürger einfach verpflichtend sein, bei einer Wahl mitzumachen, weil das ja sozusagen das ist der Kern unter Demokratie. Kann man sagen, nur alle 4 Jahre, aber da sieht man ja schon, es ist gar nicht nur alle 4 Jahre. Du willst die Bundestags, du willst Europa, du willst die Hamburger Bürgerschaft, du willst Bezirk, also du bist relativ viel am Wählen, ehrlich gesagt. Für wen es wichtig ist, ich glaube vor allem für die Grünen. Wir erinnern uns vor 5 Jahren Bezirkswahlen, das war auch kurz vor der Bürgerschaftswahl natürlich. Und da muss man sagen, da waren ja die Grünen in einigen Bezirken relativ weit vorn. Ne? Denken wir mal an so einen Bezirk wie Eimsbüttel zum Beispiel, wo die Grünen, glaube ich, sehr, sehr stark waren. Und interessant wird sein, sind die Grünen immer noch so stark? Ne? Also das ist ja auch das, was man den Grünen immer nicht nur nachsagt, sondern was auch so ist. In den urbanen Gebieten, da sind sie eigentlich sozusagen richtig die größte Partei. Sind die das immer noch oder haben die da verloren? Und welche Rolle spielt die AfD tatsächlich, die ja bisher in Hamburg bei Wahlen so gut wie gar keine Rolle gespielt hat? Ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Fragen.
Und für die Grünen geht es natürlich auch darum, dieser Eindruck, der vielleicht entsteht, sage ich mal. Und gerade auch das Hamburger Abendblatt beschäftigt sich ja mit der klassischen Lokalpolitik oder der lokalen Ebene extrem. Und wenn man dann diese ganzen Geschichten hört über das Parkplatzproblem, über Radwege, über den Streit in den Elbvororten und so, da denke ich manchmal, na, am Ende des Tages könnte es natürlich sein, dass wir da auch über Einzelschicksale sprechen und dass die breite Masse sagt, sie finden das alles super oder die Grünen können halt richtig auf die Mütze bekommen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es doch nur.
Genau, hast du gut zusammengefasst. Genau das ist es. Und ich sage, deshalb ist diese Wahl, das ist ein richtig wichtiger Stimmungstest für die Grünen. Für die SPD spielt es, glaube ich, im Blick auf die Bürgerschaftswahl nicht so eine große Rolle, weil bei der Bürgerschaftswahl ist ja die Frage, wie ist das Standing von Peter Tschentscher bis dahin, und das ist ja nach wie vor noch so gut, dass weder Katharina Fegebank noch Dennis Thiering von der CDU im Ernst da herankommt. Kann sich noch immer alles ändern, aber im Blick auf die Bürgerschaftswahl sieht es halt so aus, als ob es darum gehen wird, im Wesentlichen, ob Peter Tschentscher die Möglichkeit hat, mit den Grünen oder mit der CDU zu regieren und für was er sich dann entscheidet. Kann auch mal sein, nach so 10 Jahren Rot-Grün, dass du sagst, ach, so eine Veränderung ist ja immer mal ganz gut.
Du meinst wie in Hessen? Einfach mal den Koalitionspartner zu wechseln.
Ja, also das kommt, ist, also vielleicht auch nicht, aber es ist ja immer so, auf jeden Fall hast du im Hintergrund dieses Drohpotenzial umgekehrt. Wie gesagt, je nachdem, sieht man jetzt Stimmungsbild, je nachdem, wie das aussieht, vielleicht ist es auch so, dass die Grünen plötzlich auf 23-24% in Hamburg kommen und dass es dann sowas wie Rot, wie Grün-Schwarz geben kann, ne? Also wie in Baden-Württemberg. Geht alles.
Bei dieser Gelegenheit, wenn wir schon bei den Grünen sind, wollen wir uns nochmal eine interessante, zumindest finde ich sie interessant, bin ich natürlich wie immer an deiner Meinung interessiert, von Robert Habeck und hören eine Aussage von ihm aus dieser Woche.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen. Ja, das hat man ja gesehen, dass dann sozusagen der Gegendruck sofort da war. Und es wäre ein Gegendruck gewesen, der wahrscheinlich den gesamten Klimaschutz am Ende von den Füßen geholt hätte.
Ist das von Robert Habeck wieder diese berühmte Art, was er ja unglaublich gut kann, finde ich, zu sagen, Kinder, habt Verständnis, ich bin doch auch nur ein Mensch, bin einer von uns. Oder sagt man da als Bürger, sag mal, du trägst auf unserem Rücken hier Experimente aus und gibst das dann aber immerhin noch zu, ja, hinterher.
Ja, das ist ja irgendwie, es ist so ein Typ, den man hat immer das Gefühl, dem muss man das alles verzeihen, dem kann man verzeihen. Das ist irgendwie so, es ist ja so menschlich, aber es ist halt tatsächlich ein Experiment auf unserem Rücken und er hat irgendwie uns ja alle, er hat uns ja die ganze Kommunikation dieses Gesetzes hat uns ja alle total irritiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war damals auch und dachte, okay, ich muss jetzt ganz schnell Solar aufs Dach machen, ich muss jetzt ganz schnell eine Wärmepumpe kaufen und so. Und habe damals zum Glück keine bekommen, weil wenn man heute sieht, die Wärmepumpen kosten, also all das kostet, ich will nicht sagen, ein Bruchteil ist auch übertrieben, aber deutlich weniger, als es damals gekostet hat, als alle diese Panik hatten. Also das hat schon für viel Verwirrung gesorgt. Und was folgt oft auf Verwirrung und auf eigentlich gut gemeintes, folgt dann, ach, weißt du was, nun warte ich erstmal ab. Und das ja, ist auch das, was ich bei vielen kenne, dass man sagt, jetzt warten wir erstmal ab, mal gucken, ja, jetzt wollen wir die Gasheizung, lassen wir erstmal noch, Gaspreise sind ja auch wieder gesunken. Und das ist schade, dass man das nicht den Leuten so erklärt, dass sie es verstehen, dass es vernünftig ist und dass man dann das nach und nach jeder sagt, okay, das ist eigentlich eine gute Sache und wir arbeiten das jetzt ab und dass das Ganze auch einen falschen Zungenschlag kriegt, ne? Also ich finde immer so schwierig, wenn dann Leute sagen, naja, wann hat sich das denn amortisiert, eine Wärmepumpe zum Beispiel? Eine Frage übrigens, die nie jemand gestellt hat bei einer Ölheizung, bei einer Gasheizung. Warum stellt man die jetzt? Warum muss ich die Wärmepumpe amortisieren? Und warum haben wir den Eindruck erweckt, auch von der Politik, dass es darum geht, ganz viel Geld zu sparen? Was man perspektivisch auch machen kann, aber nochmal, das ist ja nicht das Ziel, warum man eine Wärmepumpe kauft, sondern das Ziel ist eine Wärmepumpe, um eben die Emissionen zu reduzieren, um eben alles zu tun, dass der Klimawandel nicht ganz so drastisch wird, wie es jetzt aussieht. Also da ist, ehrlich gesagt, viel schiefgelaufen. Da, dass das ausgerechnet der Grünen Partei passiert ist, ist natürlich ein Desaster.
Lars, eine Sache würde ich zumindest gerne ergänzen, weil du eben gesagt hast, dass viele Menschen sich Gedanken gemacht haben und gesagt haben sofort, oh, jetzt muss ich mir Solar, ne, und was auch immer zulegen. Mhm. Es werden aber auch viele Menschen in dem Moment gedacht haben, wie soll ich mir das leisten?
Nee, natürlich, ja klar, natürlich, klar. Das ist natürlich, sag nochmal, das ist die Frage, wie soll man sich das leisten? Und auch das ist nicht vermittelt worden, wenn man sich das anguckt, gibt es ja schon Zuschüsse und alles Mögliche, aber der Eindruck muss ja entstehen, also was die Politik hätte erreichen müssen, ist doch, Achtung, Achtung, Leute. Wir sind jetzt in der Energiewende und wir müssen jetzt langsam, aber sicher umstellen, vielleicht auch nicht langsam, sondern ein bisschen schneller umstellen von Energien wie Gas und Öl auf erneuerbare Energien wie Wärmepumpe. Und wenn ihr jetzt bei euch die Frage stellt, ist die Gasheizung, ist die Ölheizung zu Ende, dann bitte kümmert euch darum, eine Gasheizung machen, das geht so, so und so, aber keine Hektik und so. Es muss jetzt nicht morgen und übermorgen passieren, aber perspektivisch muss das passieren. Der Eindruck ist, der aber entstand, war halt ein völlig anderer und das war ein rein kommunikativer Eindruck. Und das hat dem ganzen Projekt an sich geschadet. Und das ist sozusagen das, was ich Robert Habeck vorwerfen lassen muss, ne? Und übrigens auch natürlich, ehrlich gesagt, es ist sinnvoll, eine Wärmepumpe einzubauen und es ist perspektivisch auch viel, viel günstiger, weil Strom viel, viel günstiger werden wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber all das, die Leute glauben es halt nicht mehr. Die Leute sind so verunsichert, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen und deshalb tun viele Leute jetzt halt erstmal gar nichts. Und das ist genau das Gegenteil von dem, glaube ich, was die Ampelregierung bezwecken wollte.
Zum Schluss, Lars, ein Thema, über das ich in den letzten Tagen ganz besonders viel nachgedacht habe. Du hast es vorhin schon angerissen. Und dass ich so viel darüber nachgedacht habe, das verdanke ich auch ein bisschen dir, weil wir neulich darüber gesprochen hatten, über dieses Phänomen, über diesen plakativen Begriff, schon fast Slogan, Olaf Scholz Friedenskanzler. Da hattest du zumindest uns hier im Podcast damals gesagt, er selber sieht sich gar nicht als Friedenskanzler, weil er ja Entscheidungen trifft, die einen Krieg beeinflussen, beziehungsweise sogar in einen Krieg sozusagen eingreift. Deswegen wollte ich dich auch gerne nochmal zu den zwei Plakaten der SPD befragen für die Europawahl. Auf einem steht deine Stimme für Maß, Mitte, Frieden. Und das andere arbeitet mit einem Foto von Olaf Scholz und der Europaspitzenkandidatin der SPD, Katharina Barley. Und da steht drauf, Frieden sichern, SPD wählen. Passt das aktuell deiner Meinung nach gut zusammen? Wobei ich mich manchmal frage, welchen Frieden meinen die eigentlich mit diesem Plakat?
Das ist ja, ich glaube, in diesem Plakat kumuliert sich die Strategie von Olaf Scholz. Also er findet den Begriff Friedenskanzler an sich falsch, weil er sagt, ich bin ja kein Kanzler, der jetzt besonders für Frieden sorgt, weil wir versorgen ja die Ukraine wie keine andere Nation in Deutschland, in Europa mit Waffen. So, also eigentlich bin ich kein Friedenskanzler, aber seine Idee ist ja, zu den Leuten im Wahlkampf bei der nächsten Bundestagswahl zu sagen, also, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dass Deutschland nicht in den Krieg hineingezogen wird, damit ist der Begriff Frieden, glaube ich, auf dem Plakat gemacht. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr mich wählen, weil erstens weiß ich, wie es geht, ich habe das schon mal gemacht, und zweitens riskiere ich nichts. Und da könnt ihr bei keinem anderen sicher sein, insbesondere bei Friedrich Merz nicht. Und das ist die Strategie, die man jetzt schon sozusagen in der Europawahl sieht und auf die er zu 100% setzt.
Ist denn aber diese Wende von Olaf Scholz nicht doch etwas überraschend, die du vorhin auch schon erwähnt hast? Ich zitiere nochmal den Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Es geht um die Befreiung des ukrainischen Staatsgebietes und wir haben mit der Ukraine vereinbart, dass die von uns gelieferten Waffen dazu völkerrechtskonform eingesetzt werden. Und das bedeutet, wenn du angegriffen wirst, darfst du dich verteidigen und auch im Land, das dich attackiert, selber zur Tat sozusagen zu schreiben. Passt das dann noch? Ich bin verunsichert. Ich weiß es wirklich nicht. Ich frage dich jetzt nicht, um dich auf irgendeinen Pfad zu locken und dann mit irgendeiner großen Theorie um die Ecke zu kommen. Ich frage mich, ob das dann noch zu diesem Plakat passt. Gerade in dieser Zeit, diese Kehrtwende, die ja wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass auch Joe Biden eine Kehrtwende durchgeführt hat.
Ich glaube, das sind ja so Details. Ich glaube auch, selbst wenn er den Taurus geliefert hätte, hätte das wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird. Das wäre ja immer auch ein Symbol dafür, zu sagen, guck mal, diesen Schritt mache ich nicht, um den Leuten das Gefühl zu geben, wenn ihr mich wählt, dann passiert schon nichts. Was man sagen muss, was den Einsatz deutscher Geräte anbelangt, ne? Letztendlich reden wir davon, und das ist ja völkerrechtsmäßig komplett konform, dass Deutschland einer Partei zur Verteidigung Waffen liefert. Ganz ehrlich, und mit diesen Waffen werden ja auch, das ist jetzt hart, russische Soldaten erschossen. So, das passiert jetzt seit Jahren mit deutschen Waffen. Und das trotzdem ist Deutschland deshalb nicht in den Krieg hineingezogen worden. Und ich glaube, das ist jetzt auch, was die mit den Waffen dann machen, ist ja irgendwie nicht das Problem der Deutschen. Deshalb ist, glaube ich, das Risiko, was er jetzt damit eingeht, mit dieser vermeintlichen Wende. Es ist eine Wende, ja, aber ich sehe, das ist ja nichts anderes, als wenn du damit auf russische Panzer, auf russische Soldaten oder sonst was schießt, oder ob du jetzt eine Militärstation an der russischen Grenze beschießt. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht.
Es sei denn, der Ukraine passiert auch einen Fehler oder mit Absicht und sie attackieren ein Wohngebiet mit deutschen Waffen.
Ja, aber weißt du was, aber das ist, ich glaube, da verstehe ich auch schon, es ist doch, letztendlich ist es doch, wenn Wladimir Putin die NATO oder Deutschland angreifen will, der braucht ja dafür keinen Grund. Der macht das einfach, weißt du? Nee, ich glaube, das ist der Denkfehler, den Olaf Scholz macht. Du, also nach dem Motto, wir dürfen ihn nicht reizen, das ist dem doch völlig... Wenn er das vorhat, haben sollte, dann kannst du es, glaube ich, durch nichts verhindern, außer durch maximale Stärke und durch Maximum und sagen, Alter, egal was du machst, ne? Wir sind hier und wir geben nicht auf und wir schlagen zurück und so. Das ist, wenn überhaupt, das Einzige, was der versteht. Alles andere, du musst ja, ich meine, stehst du diese Vorstellung, man könnte jetzt Wladimir Putin nur provozieren. Nein, darum geht's nicht.
Und das ist genau der Punkt. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich stimme dir zu. Wir Deutschen versuchen es bloß dann über das Völkerrecht zu erklären, wobei ich glaube, dass Wladimir Putin das Völkerrecht doch schnurzegal ist.
Es ist immer so, es geht ja jetzt immer dann darum, solche Wendungen zu erklären. Dann nimmst du halt das Völkerrecht. Es ist so eine Wendung, aber und es wird viel diskutiert werden jetzt, aber wahrscheinlich wird es auch nur in Deutschland so viel diskutiert werden, weil nochmal, mit deutschen Waffen wird die ganze Zeit gegen russische Soldaten gekämpft, gegen russische Maschinen, gegen russisches Material, gegen russische Stützpunkte. Ob diese Stützpunkte nun in Russland sind oder in der Ukraine, das spielt da, glaube ich, nicht so eine große Rolle, solange damit jetzt nicht offensiv irgendwie Moskau angegriffen wird. Das wäre eine andere Lage, aber das ist den Ukrainern auch nicht gestattet. Wobei man sagen muss, nicht gestattet ist halt die Sache, ne? Am Ende, wenn du Waffen lieferst an jemanden, dann kannst du ja nicht kontrollieren, was er damit macht. Das muss dir klar sein. Und Deutschland, da darf man sich ja auch nichts vormachen, wir sind einer der größten Waffenexporteure der Welt. Wir haben auch in den vergangenen Jahrzehnten unendlich viele Waffen an Länder geliefert, die sie im Zweifel auch dann irgendwann benutzt haben.
Was ja der Sinn am Ende von Waffen oft ist, muss man leider so sagen. Lars, ich glaube, wir haben diese Woche ganz gut abgerundet. Wir hatten vielleicht nicht alles drin, aber die wichtigsten Sachen haben wir irgendwie in irgendeiner Form mit drin gehabt und angesprochen. Du bist spätestens nächsten Sonntag wieder hier bei Hamburg am Morgen zu hören. Wer ist denn bei der Gelegenheit der nächste Gast eigentlich in deinem Scholz-Update? Können wir ja auch nochmal darauf hinweisen.
Wenn ich das jetzt, es ist, glaube ich, wenn mich nicht täuscht, Emily Bühning von den Grünen.
Oh, cool.
Die Geschäftsführerin,
ja. Sehr spannend. Alles klar. Wann kommt der Podcast immer raus?
Mittwoch.
Okay.
Immer mittwochs, 18 Uhr.
Sehr gut. Ja, naja, müssen wir ja den unseren Hörern auch mal mitteilen. Wer auf Politik steht, ist ja bei dir gut aufgehoben. Übrigens,
so ist es.
Das weißt du auch noch nicht, morgen bei Hamburg am Morgen eine unglaubliche und auch ziemlich schockierende Geschichte. Ein Hamburger erzählt, wie er und seine Frau in Dänemark im Campingurlaub überfallen wurden und wie sie den Tätern in letzter Sekunde mit ihrem Wohnmobil, mit ihrem Camper entkommen konnten. Das morgen bei Hamburg am Morgen. Und damit bis morgen und bye-bye und danke, Lars.
Gerne. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.